In ostdeutschen Verwaltungen arbeiten offenbar sehr viel mehr ehemalige Stasi-Mitarbeiter als bisher bekannt. Und das nicht nur in den unteren Verwaltungsschienen, sondern auch in Ministerien und Behörden. Von rund 17.000 einzigen Mitarbeitern der DDR-Staatssicherheit ist die Rede. Experten und ehemalige DDR-Bürgerrechtler fordern jetzt eine neue Überprüfung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst und auch Konsequenzen. Einer von ihnen ist Gerhard Ruden, der Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt. Schönen guten Tag, Herr Ruden.
Ja, schönen guten Tag, Frau Weiß.
Von 17.000 ehemaligen Mitarbeitern der Staatssicherheit ist dann die Rede. Wie kommt es zu solchen Dimensionen, wo es doch nach der Wende Überprüfungen der Personen gegeben hat?
Ja, das ist damit zu erklären, dass die Gründung der ostdeutschen Länder weitestgehend von der ehemaligen Nomenklatura SED, PDS gesteuert wurde. Sie müssen davon ausgehen, dass die runden Tische, die da Anfang des Jahres 1990 getagt haben, letztendlich nur Feigenblätter waren und die Verwaltung der SED hat weitergearbeitet. Die hat natürlich die Zeichen der Zeit erkannt, hat die Landesstrukturen aus der Taufe gehoben und sie mit ihren Kadern besetzt.
Warum gehört das für Sie zur Aufarbeitung der DDR-Vergangenheit dazu, dass solche Leute keinen Platz im öffentlichen Dienst finden?
Zum Glück haben wir das Stasi-Unterlagengesetz geschaffen und im Jahre 1991 praktisch in Gesetzesform gegossen. Das ist das einzige Mittel, was wir haben, um die Verwaltung durchzuscannen und sozusagen die ehemaligen schlimmsten Fälle an Menschenrechtsverletzungen auszusieben, also die MFS-Leute. Für andere Kader der ehemaligen DDR, also zum Beispiel für SED-Kader, gab es solch Gesetz nicht. Aber immerhin haben wir es geschafft, damit in den 90er Jahren die Verwaltung zu überprüfen. Aber man muss natürlich auch sagen, das war meines Wissens auch die einzige Überprüfung, die gelaufen ist.
Und warum ist das für Sie wichtig, dass solche Leute jetzt keinen Platz im öffentlichen Dienst haben oder länger noch haben dürfen?
Ja, also Sie kennen die Menschenrechtsverletzungen nicht im Einzelnen, die begangen wurden. Und die ehemaligen Mitarbeiter sagen auch, sie haben keinem geschadet. Aber ich sag mal schon, die Aussage, dass eine Familie in Urlaub ist, hat dazu geführt, dass man ganz ungestört ein Haus durchsuchen konnte, heimlich. Solche Menschenrechtsverletzungen muss man eben implizieren, wenn es um die Weiterbeschäftigung von ehemaligen IMs geht. Natürlich gab es in den Überprüfungskommissionen Ausschlusskriterien, also Berichte durften nicht geschrieben worden sein, Geldgeschenke durften nicht angenommen worden sein, das waren so Kriterien. Aber ich sag mal so, ein ehemaliger Vernehmeroffizier oder ein führender Offizier, der IMs geführt hat, also ehemalige inoffizielle Mitarbeiter, die haben keine Berichte geschrieben und unter Umständen keine Geldgeschenke angenommen. Ich weiß nicht, wie durchgreifend diese Kommissionen damals gearbeitet haben.
Sie bekommen ja ganz sicher unzählige Schicksale auf den Tisch von Menschen, die bespitzelt worden sind und die ihr trauriges Schicksal sozusagen mit der Stasi auch erlebt haben. Wie reagieren die auf diese Offenbarung jetzt?
Tja, also einerseits muss man natürlich sagen, ist es ein Stück Vertrauensverlust durch das Herstellen der Öffentlichkeit, das jetzt die Medien machen. Sie müssen wissen, diese Zahlen, die Sie eben benannt haben, die sind seit 10 Jahren bekannt und sind in jedem Tätigkeitsbericht, zum Beispiel meiner Behörde, nachzulesen gewesen. Menschen, die das jetzt erst erfahren, aufgrund dessen, dass es eben erst über die Medien breit gestreut wurde, die fragen sich natürlich, mit wem habe ich es zu tun, als Lehrer, als Polizist, als Verwaltungsbeamter. Ich vertraue im Großen und Ganzen darauf, dass in der Mitte der 90er Jahre doch gründlich gearbeitet wurde. Was aber eben wirklich nicht ausschließt, dass tatsächlich heute noch einige von den ehemaligen schlimmeren Fällen in der Verwaltung sind, weil natürlich in Mitte der 90er Jahre die Akten der Gauck-Behörde oder jetzt hier in Birtler-Behörde überhaupt nicht so weit erschlossen sind wie heute. Sie könnten sozusagen heute herangehen und müssten nochmal die Überprüfungsfälle durchgehen und feststellen, dass womöglich 10 oder wie viel Prozent der Fälle tatsächlich noch Akten aufgefunden wurden darüber.
Ganz entscheidend ist das ja für Schulen. Manche sagen ja, Mathematik können die unterrichten. Ja, aber Geschichte auf keinen Fall. Kann ein ehemaliger Stasi-Mitarbeiter als Lehrer unterrichten?
Ich sage, nur so viel, wenn er sein persönliches Schicksal offenlegt und sagt, ich habe in den Jahren von dann bis dann in dem Zusammenhang und der Funktion für die Stasi gearbeitet, aus einer gewissen Grundüberzeugung heraus, sodass ihm das die Mitschüler abnehmen würden, dann könnte ich das alles verstehen und auch würde es auch akzeptieren. Leider ist es so, dass diese ehemaligen Mitarbeiter der Stasi darüber den Deckel drüber machen und auch gar keine persönliche Aufarbeitung betreiben, weil das nämlich menschlich auch sehr schwer ist.
Worin besteht denn für Sie eigentlich der Unterschied zwischen Verjährung solcher Delikte und politischer Hygiene?
Also verjähren kann natürlich eine Straftat, jedweder Art, ob das ein finanzielles Vergehen ist oder ein kriminelles. Hier handelt es sich ja um keine Straftaten im eigentlichen Sinne, auch im überwiegenden Sinne. Dieses Stasi-Unterlagengesetz hat ja ganz bewusst keine strafrechtliche Sanktionierung. Aber es hat natürlich eine moralische Dimension. Wenn einer vor 20 Jahren oder vor 25 Jahren moralisch gefehlt hat, sagen wir mal, Mandantenverrat begangen hat oder Leute aus der Umgebung bespitzelt hat und darüber heute auch noch nicht reden will, dann ist das also eine Sache, die man einfach mit Verjährung nicht fassen kann. Das ist auch mit noch so großem zeitlichem Abstand eine unzureichende Basis des Vertrauens, was man eigentlich haben muss in einen Lehrer oder in einen Polizisten, wie auch immer.
Heißt das jetzt, Sie halten eine neue Überprüfung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst für erforderlich und fordern Sie dann auch Konsequenzen?
Ja, ich bin soweit Realist, dass ich natürlich weiß, dass diese Arbeitsrechtsverhältnisse alle Bestand haben. Ich kann jetzt nicht fordern, dass wir das Stasi-Unterlagengesetz nochmal ändern. Ich denke, hier kann man natürlich nochmal Zeichen setzen, indem die Möglichkeiten genutzt werden, die das jetzige Stasi-Unterlagengesetz bietet, die Führungspositionen nochmal und auch vielleicht regelmäßig zu überprüfen. Es ist leider so, dass wir damit umgehen müssen, dass eben ein Grundbestand von den Mitte der 90er Jahre noch vorhanden ist, der natürlich durch Fluktuation abnimmt und sind da die Hände gebunden.
Vielen Dank, Gerhard Roden, der Landesbeauftragte für Stasi-Unterlagen in Sachsen-Anhalt, zur Überprüfung der Beschäftigten im öffentlichen Dienst, denen eine Mitarbeit bei der Stasi nachgewiesen wurde.